Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonus-Interview-Folge für die Staffel zu den internationalen Turnieren von Legende verloren. Heute im zweiten Interview, was ihr voll anhören könnt, hört ihr Monika Koch-Emsermann. Monika Koch-Emsermann war Trainerin, Managerin und, naja, gefühlt alles, wenn es um die Orga ging beim FSV Frankfurt, aber vor allen Dingen auch Herausgeberin der Zeitung DIDA. Der FSV Frankfurt, das habt ihr in der ersten Folge schon mitbekommen, war viel international unterwegs. Das war natürlich ein Grund, warum wir sie dann auch gefragt haben für das Interview. Aber natürlich sind für uns auch Themen wie mediale Aufarbeitung, Berichterstattung wichtig. Und das vielleicht schon als kurzen Spoiler. Wir werden in 2 Wochen die nächste Feature-Folge veröffentlichen. Und da wird es auch viel um Medien, Medienerzählung und Aufarbeitung gehen. Bevor wir das dann veröffentlichen, könnt ihr jetzt aber erstmal die Interviewfolge mit Monika Koch-Emsermann hören. Eine Korrektur habe ich noch. Das Datum zum Meisterentitel des FSV Frankfurt war 1986, nicht 1987. Wir werden nachher auch noch über die Spielerin des Jahres diskutieren. Und da muss ich auch nochmal korrigieren, ich hatte nämlich recht. Monika war da aber sehr, sehr überzeugend und ich habe ihr dann geglaubt. Nur wenn ihr es nachher hört, Martina Voss-Zecklenburg war die erste Spielerin des Jahres. Und dann viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Legende verloren. Heute haben wir wieder eine Interview-Folge und heute zu Gast ist Monika Koch-Emsermann. Hallo Monika.
Guten Tag.
So, wir sind heute am 27.06. und besondere Ausnahmesituation für mich. Ich sitze tatsächlich dir gegenüber und darf bei dir zu Gast sein.
Ja, du füllst mein Wohnzimmer.
Das ist genau das einzige Interview, was wir vor Ort führen, weil wir eben räumlich auch nicht so weit voneinander entfernt sind. Worüber wir heute sprechen, internationale Turniere, das ist der Staffeltitel, aber komischerweise kennt dich ja wahrscheinlich nicht jeder. Also wir kennen uns ehrlicherweise schon seit 5 oder 6 Jahren, aber stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und vielleicht wie kommt es auch, dass du hier zu Gast bist?
Ja, also mein Name ist Monika Koch-Emsermann. Ich habe 1970 die Frauenfußballabteilung des FSV Frankfurt gegründet und 10 Jahre gebraucht, um einen Titel zu holen. Und wir haben 5 Mannschaften gehabt beim FSV. Und wir haben 16 Nationalspielerinnen herausgebracht zu meiner Zeit. Unter anderem die Birgit Prinz, Sandra Minnert, die Zwillinge Dagmar und Kerstin Pohlmann, Sandra Smisek. Und mehr fallen mir im Moment gerade nicht ein. Ach, der Riege Kuckuck, das war die erste Spielführerin vom DFB. Ja, lange ist es her.
Das stimmt. Du warst auch, also genau, du hast mitgegründet 1970, du warst mit dabei, zusammen mit Renate Baum war das, ne?
Ja, na gut, die Renate Baum hat im Leichtathletiktrainer Fußballschuhe angezogen und als sie in der Zeitung gelesen hat, der DFB entscheidet sich endlich Frauenfußball zuzulassen, hat sie dann alles, was 2 Beine hatte, gebeten mitzumachen und da habe ich auch dazu gehört, weil ich hatte eigentlich mit Fußball nichts am Hut.
Genau, dann hast du angefangen mit in der Fußballabteilung involviert, also du hast sie mit aufgebaut. Du bist aber nicht lange als Spielerin geblieben.
Nein, ich habe 3 oder 4 Jahre mitgespielt und dann hat mich jemand gebeten, das Training zu machen, weil wir immer Trainer hatten, mit denen wir total unzufrieden waren am Anfang. Die Mannschaft hat gemeint, du bist am besten geeignet für das und dann habe ich das angefangen und wenn ich sowas anfange, dann will ich halt das richtig machen und als Spielertrainerin, das hätte nie geklappt. Weil es ja Spielerinnen gab, die waren technisch besser als ich, weil ich ja schon fast 30 Jahre alt war und nur Leichtathletik gemacht habe, dann wäre das also eigentlich nicht gegangen.
Genau, du hast ab, ich glaube, 1974 warst du dann Trainerin beim FSV, ne?
Ja, ja.
Okay, du warst dann Trainerin und hast relativ viel schnell Verantwortung übernommen. Jetzt ist das Thema der Staffel die internationalen Turniere. Welche Rolle haben internationale Turniere bei euch gespielt? Welche habt ihr besucht? Was waren so die ersten?
Ja, das Problem war am Anfang beim Frauenfußball, ich sage immer noch Frauenfußball, weil das Wort Damenfußball hat mich früher schon gestört und deswegen benutze ich das jetzt auch nicht für die Vergangenheit. dass wir eigentlich nur ganz wenige Spiele hatten. Es gab ja nur Kreisklasse oder später Bezirksklasse. Und dann haben wir also dreimal im Jahr gegeneinander gespielt. Und um die Mannschaft bei Laune zu halten, habe ich gedacht, ach, fahren wir mal in die weite Welt. Und so haben wir also ganze Menge Freundschaftsspiele gemacht bei verschiedenen Gegnern, unter anderem auch bei Turnieren teilgenommen. Und das hat die Mannschaft eigentlich ziemlich zusammengeschweißt. Und es war auch die Grundlage für unseren Erfolg. Und der erste große Erfolg war inoffizielle Europameisterschaften in Delft. Da haben wir alle Spiele 1-0 gewonnen, einschließlich im Endspiel. Und somit waren wir inoffizielle Europameister.
Erzähl, wie es zu dem Turnier in Delft kam.
Das war so, dass der DFB uns, also der Horst Schmidt, mit dem ich also eigentlich eine gute Verbindung hatte, hat mich angesprochen und hat gesagt, da ist ein Turnier in Delft, inoffiziell, also Euro, die wollen eine Europameisterschaft. Das war, glaube ich, das dritte Mal, wo sie das ausgespielt haben. Und ob wir da hinfahren wollen, habe ich gesagt, ja. Und wir sind eigentlich mit einer relativ gemischten Mannschaft hin und waren also total erstaunt, was da für Koryphäen vom Fußball da waren, und die haben sich, es hat auch geregnet vorher, und die haben sich im Matsch warm gemacht und geschmissen, und es war also, wir waren eigentlich total geschockt, weil wir das gar nicht so kannten. Und dann fing das Turnier an, erstes Spiel 1-0, zweites Spiel 1-0, drittes Spiel 1-0, und dann lief's, und wir haben also alle geschlagen. Es war eigentlich ein tolles Erlebnis.
Weißt du noch grob, wann das war?
Das war 1982.
Es war 1982, ja. Das heißt, eigentlich war das so die Zeit, wo der DFB schon anfing mit, wir könnten ja ein Nationalteam haben, es gab auch schon internationale Turniere, aber...
Ja, aber da gab es noch keins. Mhm. Also das war aber mindestens, also wir waren da schon mindestens 6-7 Mal vorher im Ausland, waren also auch nicht mehr so ängstlich, gegen ausländische Mannschaften zu spielen. Das war auch sicher ein Vorteil, aber wir sind da auch ziemlich unbefangen, haben das angefangen, und es hat da so gut geklappt. Eigentlich haben wir fast nur Siege geholt im Ausland.
Was erinnerst du dich an das erste internationale Turnier und wie das zustande gekommen ist?
Ja, am Anfang war es ja so, dass die Verbände sich nicht so drum gekümmert haben, was die Frauen machen wollen. Und dann haben also dänische Vereine angeschrieben uns, also die haben dann an den Hessischen Fußballverband geschrieben, und der hat das an die Vereine weitergeleitet. Wer Interesse hatte, sollte sich melden. Und umgekehrt haben wir das auch gemacht. Also wir haben 2 oder 3 Reisen gemacht, indem ich beim dänischen Fußballverband in das Blatt da reingegangen bin. Und da haben wir also eine ganz tolle Reise auf eine Insel gemacht, Ärö. Die kannte ich vorher gar nicht, obwohl ich im Reisebüro gearbeitet habe. Ich musste gucken, wo ist Ärö? Ach, das ist direkt vor der und die Hauptstadt ist Marstal. Und das war dann ein ganz tolles Erlebnis. Wir haben privat gewohnt. Manche Mädchen konnten reiten, manche sind segeln gegangen, je nachdem, was die Gastgeber uns angeboten haben. Und wir haben natürlich wieder die 2 Spiele gewonnen. Das war also eigentlich das erste tolle Erlebnis. Und wir haben das dann auch möglich gemacht, dass 2 Jahre später unsere Schülerinnenmannschaft hinfahren konnte. Das war also eigentlich ziemlich einschneidend. Und ich hatte auch lange Jahre noch mit dem Betreuer dieser Mannschaft Kontakt.
Das war dann aber in den 70ern, ne?
Ja. Das war ja eigentlich alles in den 70ern. Und 82 ist ja das erste Turnier dann in den 80er Jahren gewesen, die Europameisterschaft.
Wie habt ihr das finanziert?
Ja, die Spielerinnen haben das selbst finanziert, haben Zuschüsse versucht zu bekommen vom Landessportbund. Der Verein war ja ziemlich knorrig, der hat uns also wenig gegeben, und ich habe Sponsoren aufgetan, die dann da auch mit eingesprungen sind, dass es also für jeden eigentlich bezahlbar war.
Jetzt sagst du das so, Lappo, da, du hast Sponsoren aufgetan, aber wir sind in den 70ern, wir sind beim Frauenfußball.
Ja, es war schwer.
Wie hast du Sponsoren aufgetan?
Naja, ich hatte durch den FSV ja viele Kontakte, und das war halt so, dass man... Ich habe dann einfach, sagen wir mal, die Dresdner Bank angerufen, und da habe ich dann einen wirklich netten Herrn kennengelernt, der also mir auch später bei DIDA ständig Anzeigen geschaltet hat. Und die waren dann auch bereit, gegen Werbemaßnahmen uns Geld zu geben. Also ich meine, wir mussten trotzdem, jeder musste noch sein Schärflein beitragen. Es war jetzt nicht so, dass wir da in der Welt rumkutschiert sind, haben also nichts bezahlen müssen. Das Einzige, was eigentlich ziemlich kostenlos war, war später diese Brasilienreise.
Kurze Erklärung, weil du die DIDA gerade schon erwähnt hast, das ist das Frauenfußballmagazin, was du in den 90ern rausgebracht hast.
Ja.
Da unterhalten wir uns später auch noch drüber. Also das heißt, du hast jetzt gerade Dänemark erwähnt, hast aber auch erwähnt, dass eventuell, dass Mannschaften durchaus auch geschaut haben, dass sie euch mal besuchen wollten. Ja. Wie ist das abgelaufen oder wer war das?
Ja, das waren also aus der Tschechoslowakei eine Mannschaft, aus Ungarn, aus Frankreich, aus Dänemark. Die haben dann bei den Spielerinnen auch privat übernachtet oder hier in der Jugendherberge, je nachdem, was wir machen konnten. Und das war dann immer das Entgegenkommen für die Einladung. Wir sind als erst hingefahren und haben dann eingeladen und umgekehrt. Aber es sind nicht alle gekommen, Gott sei Dank. Weil das war eine teure Sache und ziemlich aufwendig. Man muss ja auch fürs Essen aufkommen. Es ist ja nicht nur das Spiel. Und wir haben ja da vielleicht 60 Zuschauer gehabt. Da konnte man also nicht mit den Zuschauereinnahmen rechnen. Mhm. Das war, und es gibt natürlich beim Landessportbund auch irgendwo ein bisschen Geld, aber das langt ja, hat ja hinten und vorne nicht gelangt. Also man musste immer gucken, wen kann ich anmachen, dass er mir Geld gibt für diese Aktivität.
Das heißt, du warst relativ schnell nicht nur Trainerin, du warst im Prinzip auch ein Stück weit Teammanagerin.
Und eigentlich von Anfang an. Ja. Von Anfang an in Personalunion alles. Geldbeschafferin, Trainerin, Betreuerin, Erzieherin.
Ja, ihr wart ja auch eins der ersten Teams, was relativ schnell Nachwuchsarbeit hatte. Ja. Das war ja auch keine Seltenheit. Ja. Und ich meine, Birgit Prinz ist ja nicht ohne Grund bei euch aufgewachsen.
Ja, also wir hatten eigentlich von Anfang an, also nach 2 Jahren hatten wir schon die erste Mädchenmannschaft. Mhm. Das war aber eigentlich mehr ein Zufall, weil eine Mitspielerin hatte eine Tochter, die 8 Jahre alt war oder 7, weiß ich nicht, ziemlich jung noch. Und die wollte auch gern Fußball spielen. Dann habe ich gesagt, Karin, versuch mal, noch ein paar Freundinnen von der zu holen. Mhm. Und das hat dann auch geklappt. Und so entstand die erste Mädchenmannschaft. Und zum Schluss hatten wir eigentlich 3.
Die Karin hat es auch sehr lange gemacht,
ja,
ne?
Die hat es sehr lange gemacht. Und alle waren traurig, als sie es dann aufgehört hat, weil sie zwischen Mama, Freundin und Trainerin eigentlich alles abgedeckt hat.
Ja, ich erinnere mich, ich kann das sein, dass die Karin auch noch Katja Kraus mit unter anderem trainiert hat. Genau, dann hat Katja nämlich von Karin unter anderem erzählt.
Ja. Weil das war eigentlich die letzte Generation der Mädchen, die Schülerinnen waren. Also zum Schluss hatten wir ja eine Schülerinnenmannschaft, die haben alles geschlagen, alles, was so kam. Die Birgit Prinz war in der Mannschaft, da konnte kein Mädchen da ankommen. Das war, und die Katja, und die waren alle eigentlich schon ausgebuffte Fußball spielen, wobei wir Lehrgeld zahlen mussten. Wir hatten in den 70er Jahren mal die All-Stars von Los Angeles da. Das war eine amerikanische Mädchenmannschaft, die also aus der Umgebung von Los Angeles alle Talente zusammengenommen haben in der Mannschaft. Die haben ja nicht so einen Vereinsfußball wie bei uns. Und die haben uns besucht, also haben uns angeschrieben und haben gesagt, jawohl, kommt. Und da haben wir tricksen müssen. Wir mussten die Susanne Jahn, die damals schon 16 war, und auch 2, 3 andere ältere Spielerinnen mitnehmen. Die waren so toll. Die haben so Fußball gespielt, wir konnten es eigentlich nicht glauben. Also die waren mit allen Wassern gewaschen, die konnten alle Tricks, die waren schnell, die waren pfiffig, die waren athletisch. Und da hat man halt gemerkt, der Schulsport in Amerika ist was ganz anderes als hier in Deutschland. Da gehört es zum guten Ton, dass die Tochter Sport treibt und auch gut Sport treibt. Nicht nur so ein bisschen rumhüpfen, sondern energisch. Und weil es auch zum später dann zum Studium wichtig ist, dann kriegt man ja sein Studium auch finanziert, wenn man also ein Talent ist. Und das hat man gemerkt. Also uns sind die Bälle nur um die Ohren geflogen und wir waren die beste Mädchenmannschaft hier in Hessen, das darf man nicht vergessen, mit späteren Nationalspielerinnen. Mhm. Und wir hatten keine Lösung, nur ein Tor da zu machen.
Okay, das heißt, das war dann damals dann aber so Ende der 80er, wenn du jetzt sagst, das war...
Nein, noch nicht Ende der 80er, es war noch früher,
okay.
Mitte der 80er.
Jetzt haben wir schon einige Länder gesagt, ich meine USA, Dänemark, du hattest auch Brasilien vorhin erwähnt, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen mehr über den Rahmen sprechen, in dem ihr euch bewegt habt. Mhm. Weil ich glaube, für viele ist es nicht so einfach vorstellbar. Du hast gesagt, naja, wir hatten ja im Prinzip nur die Kreisklasse. Aber was hat das dann ganz konkret bedeutet? Also ich weiß, ihr habt zum Beispiel viel gegen die SG Braunheim gespielt.
Ja,
ich meine, das ist ja die heutige Eintracht und der spätere FFC Frankfurt. Aber so reisen lassen sich ja nicht mal eben so. Da müssen die Pausen ja größer gewesen
sein. Die Pausen waren riesig. Und die Spiele waren ätzend langweilig und wir haben uns 3-mal im Jahr, also wir haben Hinrunde, Rückrunde, Überbrückungsrunde, weil das ja, es waren ja dann immer nur 7, 8 Mannschaften und das über das Jahr verteilt, kann man sich ja vorstellen, dass da viel Freiraum ist. Und zwar gab es ja da die Winterpause noch.
Wie lang war die?
Die war Anfang November bis Anfang Februar.
Ach, okay.
Ungefähr. Also ziemlich lange. Und wir haben dann immer gesagt, ja, das geht doch nicht. Und dann hatte ja Hessen noch das Spielsystem, dass unsere Runde nicht wie in der ganzen Bundesrepublik von Juni bis Juni war, sondern bei uns fing die Runde an von Dezember bis Dezember. Dass wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir Meister wurden, dann hatten die anderen schon den Meister und wir mussten ja noch die Meisterschaft spielen. Und wenn dann Spielerin gedacht hat, ach, ich möchte eigentlich gerne nach Bergisch Gladbach gehen, dann konnte die abwarten, spielen die bei der deutschen Meisterschaft mit, haben wir eine Chance oder haben wir keine Chance, dann konnten sie wechseln. Es war sehr stressig. Und bis wir das endlich geschafft hatten, dass unsere Runde, genau wie alle anderen in Deutschland, dieselbe Anfang und Ende hatten, das hat also ganz schön gedauert. Und da muss ich sagen, die Verbandsarbeit war damals wirklich total behindernd. Ich habe immer gesagt, mir kam der Verband vor wie ein Pfadfinderverein für Männer, die also um jeden Preis die Frauen abwehren wollen. Da war am Anfang kein Miteinander oder kein Verständnis. Ich habe dann auch immer gesagt, ich war ja total unbeliebt bei den Verbänden, weil ich ja immer weiter wollte. Ich wollte mehr und schneller und nicht jetzt 100 Jahre warten, bis die Bundesliga kommt, weil die immer gesagt haben, die Männer haben auch so lange gebraucht. Ja, das bedeutet ja nicht, dass die Frauen genauso lange warten müssen, bis alles klappt. Mhm.
Wann hat sich das denn angefangen zu ändern? Also wann haben sich denn die Runden oder die Spielsysteme so geändert, dass die Saison auch spannender wird?
Ja, das hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube, die ersten 5 Jahre haben wir also langweilig unser Dasein gefristet. Und alle waren stolz, dass sie überhaupt eine Liga zusammengekriegt haben. Und die Regina Senkler, also eine Spielerin, die damals bei Oberschiel noch gespielt hat, wurde dann Hessen-Referentin. Und die hat durchgebracht, dass wir dann endlich eine Hessenliga bekommen. Und das war jetzt auch nicht so, dass alle hessischen Frauenfußballvereine gejubelt haben. Nein, das war auch so, dass sie so, ja, da müssen wir mehr trainieren. Und die Spielerinnen, die sind alle Verkäuferinnen und die können das nicht. Und wir können da nicht so samstags spielen. Das war nicht so, dass das jetzt von allen gut geheißen wurde. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, Flörsheim, der Herr Hochgesandt damals, der war total dagegen. Und aber als er dann drin war in der Liga, ging's. Aber es ist halt so, dass dann viele erstmal Angst haben vor Neuem. Und das war halt bei Frauen, ist dann auch jedem Pieps nachgegangen worden, wenn es hieß, ja, Spielverlegung, die Spielerin, die muss nur arbeiten. Und das war ja auch nicht so wie heute, dass jeder sich frei nehmen kann.
Große Debatte bei den Montagsspielen in der Bundesliga jetzt gerade ist, dass das ein Problem ist für Spielerinnen, die studieren und arbeiten, weil es keine Vollprofiliga ist.
Ja, das stimmt. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, und das ist auch schwierig. Und man kann auch nicht einfach sagen, ich komme am Montag nicht oder ich nehme Urlaub. Und selbst wenn der DFB das bezahlen würde, das ist nicht immer möglich. Und ich meine, ich war ja selbst auch Angestellte und ich habe die letzten 10 Jahre ja meinen Beruf aufgegeben für Frauenfußball, weil das einfach nicht zu vereinbaren. Ich konnte ja nicht andauernd telefonieren. Und dann kam der Chef und hat gesagt, ja, gehen Sie auch, arbeiten Sie auch mal was oder rufen Sie hier Gott weiß wo an. Das war halt sehr lästig. Und da ich ja nicht Beamtin war, Beamten haben es ja da leichter, habe ich dann aufgehört zu arbeiten. Mein Mann hat gesagt, ach, hör auf, du hast so viel zu tun. Ich verdiene genug. Dann ging's. Aber wenn ich jetzt meine Rente angucke, muss ich sagen, da fehlen mir die Jahre. Das sind ja die Jahre, wo ich eigentlich viel verdient hätte. Weil als Lehrling verdient man ja nicht so viel. Und dann später, naja gut, wir kommen über die Runden, es geht uns gut. Aber ich denke schon auch manchmal, wo ist der Dank des Landes? Das ist halt schon schwieriger gewesen. Also die ganzen Anfänge, wenn ich jetzt heute die Spielerinnen sehe und auch die Prämien, und dann finde ich das toll, dass das alles so ist. Aber es war halt nicht so. Es war wirklich jede Mark, als wir in der Hessenliga waren, nein, wie die Bundesliga anfing, habe ich gesagt, so, es gibt jetzt Benzingeld. Nur um die Relation mal zu sagen, es gibt Benzingeld. Der Kilometer 15 Pfennige. Damals war ja noch D-Mark. So, und dann habe ich das so ausgerechnet und dann habe ich zu der Katja, die damals Spielführerin war, gesagt, vergleich das bitte nicht, weil die eine kommt von da, die andere kommt von da, die eine hat mehr, trägt mehr bei zum Erfolg wie eine andere. Und das habe ich also versucht, ein bisschen auszugleichen. Und habe dann also das aus, und die eine hat so viel gekriegt, die andere so viel, manche ganz wenig. Und dann haben die doch das sich angeguckt. Und dann kam die Katja und gesagt, wir haben geguckt, wie du es gemacht hast, und wir sind sehr zufrieden. Obwohl es total unterschiedlich war. Ich musste ja eine Spielerin, die Stammspielerin war, die zum Erfolg viel beigetragen hat und die aus Vogelsberg kam, die musste ja mehr kriegen als eine Ersatzspielerin, die aus Offenbach kam, also im Verhältnis.
Vielleicht noch kurz zur Einsortierung, die Katja war dann die Katja Kraus. Klar,
die Katja Kraus war ja immer Lawyer of the People.
Also das, ja, auch das hatten wir als Thema, als ich ja mit ihr gesprochen hatte. Man hat sich ja auch nicht unbedingt geändert bei ihr. Und Bundesliga meinst du dann die zweigleisige 1990, ja, ne? Weil später kam ja die Liga 96, 97.
Die finanziellen Veränderungen haben sich bis dahin aber nicht verändert.
Das stimmt. Aber das heißt, die ersten 5 Jahre waren relativ hart. Da habt ihr dann auch relativ schnell angefangen, schon zu gucken, internationale Turniere zu bekommen oder internationalen Austausch zu bekommen. Du hast gemeint, es wurde so hin und her geschrieben. Das heißt, das lief dann aber schon über die Verbände. Das heißt,
musste über die Verbände
weil
gehen.
Weil es gab ja also keine Magazine
oder so. Die Genehmigung, ich konnte schon den Verband direkt anschreiben. Mhm. Und wenn eine Einladung vorlag, musste ich das beim Hessischen Fußballverband am Anfang, später beim DFB, genehmigen lassen. Da gibt es dann so einen Genehmigungsbogen und da genehmigt der DFB diese Reise. Also ganz offiziell.
Okay, gut. Das heißt, am Anfang wart ihr dann in Dänemark, ihr wart dann 82 in den
Niederlanden. Wir waren in Frankreich, wir waren in Ungarn, wir waren in den Niederlanden, wir waren in der Tschechoslowakei, und in Österreich, in der Schweiz.
Dann gab es noch Brasilien.
Und dann gab es den Höhepunkt Brasilien.
Wann war das? Erzähl mir.
Das war 1982.
Nee, im gleichen Jahr wie...
Nee, das war 1985.
85, das heißt, es gab schon ein Nationalteam. Okay, und ihr seid nach Brasilien gefahren, warum?
Ja, wir hatten eine Einladung bekommen über 95 Ecken von Kickers Offenbach, vom Herrn Zenker und von Herrn Konrad, sehr abenteuerlich, die in Brasilien immer zum Zocken hingeflogen sind und irgendwann den Avalanche, der FIFA-Präsident, kennengelernt haben. Der hat gesagt, ich mache hier ein internationales Turnier und mache auch den Pokal. Und da ist die Mannschaft aus Suriname da, von England, von, ich weiß jetzt gar nicht, wer da, da muss ich nachgucken, also... Und Deutschland. Und hast du eine Mannschaft, die da kommen will? Und der Horst Schmidt hat mich angesprochen damals und hat gesagt, wollt ihr fahren? Und so ist es.
Das heißt, das war gar keine Einladung an ein DFB oder für ein Nationalteam. Das war von Anfang an, ich hätte gerne einen Verein da.
Ja, aber als guten Verein, den man als Nationalmannschaft verkaufen kann. Weil die Amerikaner waren Nationalmannschaft, Suriname war eine Nationalmannschaft. Und es waren ja nur 5 Mannschaften, also und wir haben gewonnen.
Okay, Brasilien ist ja aber noch weiter weg als die Niederlande oder Dänemark.
Ja, natürlich.
Wie zur Hölle habt ihr das gemacht?
Ja, das war also sehr problematisch. Das Turnier war so immer auf der Kippe, weil es irgendwie so inoffiziell eigentlich erst am Anfang alles war. Wobei wir dazu, wie wir in Brasilien waren, war sowieso alles immer inoffiziell. Dass überhaupt alles geklappt hat, ist für mich heute noch ein Rätsel. Ich habe zur Mannschaft ein Dreivierteljahr vorher gesagt, es kann sein, dass wir nach Brasilien reisen, von dem und dem Termin im Februar. Seht zu, dass ihr alle einen Reisepass habt und dass ihr alle es möglich machen könnt, kurzfristig für 14 Tage frei zu nehmen. So, und dann hieß es erst, es findet nicht statt, es findet doch statt, es findet nicht statt. Und dann haben wir die Flugtickets gekauft und dann rief mich also ein Verantwortlicher, dachte ich, von Brasilien an. Ja, es geht eine Absage an den DFB, das Turnier fällt aus, aber das stimmt nicht, das Turnier findet statt. So, dann sind wir also eigentlich losgeflogen, wussten überhaupt nicht, ob da was ist oder ob nichts ist. Und dann war ja dann das Turnier. Und dann, aber das wäre eine Geschichte für sich, diese ganze 14 Tage zu beschreiben, in welchem Chaos es ist. Jeder deutsche Funktionär wäre eigentlich einen Herzinfarkt erlegen. Weil alles war, wir haben das erste Spiel gehabt, da sind wir angekommen mit dem Bus und da ist erstmal die Mauer hochgezogen worden zu dem Fußballplatz. Da war kein Kassenhäuschen, nichts. Das war aber, als wir uns umgezogen haben, war die Mauer oben, das Kassenhäuschen stand. Und dann haben wir gedacht, wo ist die Mannschaft? Die haben sich aber in der Kabine warm gemacht. Der Schiedsrichter kam erst dann und dann fing es an. Und es war also für uns Deutsche, in Anführungsstrichen, ein Chaos ohne Ende. Also es war wirklich total toll.
Waren da Zuschauerinnen auch da?
1000, also 10.000 Zuschauer, die also, wenn das Spiel langweilig war, dann waren sie laut und haben gesungen und geschunkelt und Samba-Klänge waren ja, die Samba-Klänge, die waren ja überall, überall. Am Anfang ist einem das richtig auf den Wecker gefallen und nachher konnte man gar nicht anders, als das gut zu finden. Und da waren Tausende, 10.000, beim Endspiel waren, glaube ich, 20.000 Zuschauer da.
Wahnsinn. Seid ihr irgendwie auch in den Austausch mit den anderen Teams gekommen? Also gab es da irgendwie auch mal Gespräche? Habt ihr euch da kennengelernt?
Ja, wir haben eigentlich, die Amerikanerin haben wir eigentlich kennengelernt, weil die mit uns da im Hotel gewohnt haben. Und aber eigentlich war es so, dass wir ziemlich, jeder hat so seins gemacht. Es war schon irgendwie nicht so, dass wir wie in einem Ferienlager alle zusammen waren. Also Suriname, die Frauen, wir haben ja immer nachts abends gespielt, also nach 22 Uhr. Und es waren also Stechmücken, das war Wahnsinn. Wir standen in reinen Gliedern, kamen die mit der Flitzspritze und haben uns von oben bis unten erstmal eingespritzt wegen den Stechmücken.
Aber wie kam es, dass ihr nach 22 Uhr gespielt habt?
Ja, wegen der Hitze.
Okay. Das heißt, ab 22 Uhr war ja dann verträgliche Temperatur.
Ja. Wir hatten, die Frauen haben, wenn wir tagsüber trainiert haben, Bläschen unter dem Trikot bekommen, so, Hitzebläschen, weil das waren ja Synthetik-Trikots und wenn die geschwitzt haben, gab es unter dem Hitzebläschen. Und wir sind einmal am Strand gewesen. Gut, ich war zu der Zeit schon in Asien und habe gewusst, dass auch wenn die Sonne nicht scheint, dass man Sonnenbrand bekommt. Und wir sind da am Strand gewesen, völlig bezogener Himmel. Und ich habe mir gesagt, creme dich ein und geht raus aus der Sonne. Und war ja keine Sonne da. Mhm. Und dann hatten also 5 Spielerinnen einen Sonnenbrand. Das kann man sich nicht vorstellen. Ein Betreuer war eine Woche im Dunkeln gelegen und so krank war er. Und die Torfrau, das war damals die Petra Melka, die hatte eine Brandblase an dem Schienbein vom Knie bis zum Schuhansatz. Und die hat dann da drauf die Schienbeinschütze anzünden müssen beim Spiel. Ich wollte nicht in ihre Haut stecken, wenn ihr den Ball abgewehrt hat. Ich muss Höllenqualen gelitten haben, aber sie hat super gespielt.
Wahnsinn. Wie habt ihr die Reise finanziert?
Da haben die Spielerinnen den Flug selbst bezahlt, alle. Und dann das alles, was in Brasilien war, wurde bezahlt, Hotel, Unterkunft, alles. Also da war die Einladung von dem Gérard Avalanche von der FIFA. Und nur den Flug mussten wir selbst bezahlen.
Okay, das heißt, das war fast schon eine luxuriöse Situation.
Ja, das waren 1.600 Mark, wo jeder bezahlen musste.
Was immer noch eine ganze Menge.
Ja.
Jetzt haben wir über die größeren Turniere geredet und über so die Highlights, die internationalen, wo ihr im Prinzip auch Deutschland vertreten habt.
Wir haben ja dieses Turnier gewonnen und haben einen Pokal bekommen, auch brasilianisch, der war 1,5 Meter hoch. den haben wir dann im Flugzeug gehabt. Der Flugkapitän hat den uns zeigen lassen und alle haben geklatscht. Und als wir hier in Frankfurt ankamen, war die Presse da. Also da muss ich sagen, hat der FSV ja mal ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Waren bestimmt 500 Leute im Flughafen. Wir haben diesen riesen Pokal hochgehalten. Und das war eine tolle Sache. Also heute hatten eine Spielerin zu Hause, weil wir ja nicht wussten, wohin. Und weil der FSV ja alle unsere Pokale weggeschmissen hat, waren wir froh, dass wir den behalten haben.
Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte der Vereinsgeschichte. Der Verein hat alle noch existierenden Frauenunterlagen und Devotionalien weggeschmissen.
Ja, und hat aber auch niemand vorher informiert. Ja. Das fand ich also besonders gemein und frech eigentlich, weil vorher war nämlich, wir wollten ja die Pokale immer verteilen. Mhm. Und damals gab es einen Verantwortlichen, der gesagt hat, nein, die Pokale gehören dem FSV Frankfurt und wir haben eine Vitrine, da müssen die alle rein. Und da hatten wir ja Hunderte von Pokalen und Geschenke, die wir bekommen haben, die standen ja alle in der Vitrine. Und wenn die uns vorher gefragt hätten, bevor sie das zum Müll gebracht hätten, hätten ja Spielerinnen gesagt, ich will einen Pokal. Weil die durften ja alle keinen mit heimnehmen. Selbst den Wimpel von der deutschen Meisterschaft haben sie weggeschmissen.
Ja, das ist ein Scheißkapitel, nett ausgedrückt. Das waren die großen Turniere, so ein bisschen die Highlights und auch mein weiter weg als Brasilien seid ihr auch nicht gekommen. Nee, das ist aber auch eine, also ich war noch nie in Brasilien. Aber es gibt ja noch das andere Kapitel, weil ihr wart ja nicht alleine mit der Situation, dass die Saison im Prinzip nicht ausgereicht hat und die Reglements im Prinzip zu einschränkend war, wenn man mehr wollte.
Ja, genau. Also wenn man ehrgeizig war. Es gab Mannschaften, denen war das so recht. Die konnten das so ein bisschen kicken und es war also okay. Aber für uns, die wir schon damals Träume hatten von der Bundesliga, von der Nationalmannschaft, von mehr, war das einfach zu wenig.
Genau, ihr wart nicht alleine. Also ich meine, die Braunheimerinnen zum Beispiel wollten das ja auch. Und deswegen hat sich hier in Deutschland relativ schnell eine Form von auch Hallenturniere für den Winter entwickelt,
ja,
und auch im Sommer Turniere. Also ich habe zum Beispiel den SV Schlierstadt, da wo Silvia Knight auch herkommt.
Ja.
Da habe ich eine 10-Jahres-Jubiläum auch mit einer Turnierbeschreibung, ja, gefunden. Was waren so die Turniere, was so Hallenturniere und auch Feldturniere waren, die eher auch mit Deutschlandbezug waren? Was waren da so die Highlights im Jahr, die ihr da hattet?
Ja, das war am Anfang war Bad 9a. Die haben das tollste Turnier gemacht von allen. Also zu einer Zeit, wo eigentlich keiner irgendwie so Turniere veranstaltet
hat. Also in
den
70ern.
Ja, genau. Und Westerstede, das bei Bremen, die haben große Turniere gemacht. Am Bodensee waren große Turniere. Ich weiß, fällt mir gerade der Name nicht ein. Das war schon beeindruckend, was sie auf die Beine gestellt haben. Gerade auch Bad 9a mit dem Herrn Hansen, der ja nicht mehr lebt.
Dann erzähl mal mehr von Bad 9a. Wie war, also erinnerst du dich noch an ein Turnier oder eins der Turniere?
An das erste, wo wir teilgenommen haben, erinnere ich mich sehr, sehr gut. Eine Mannschaft, die ist ausgefallen, dem Herrn Hansen, und er hat uns angerufen, ob wir einspringen wollen. Und da haben wir gesagt, ja, wir springen ein und sind hingefahren, haben das erste Spiel gegen Bad 9a verloren. Ich weiß gar nicht, wie hoch. Also wir waren schlecht. Wir haben hoch verloren oder deutlich verloren. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass eine Spielerin mit einem Plastikhäubchen, weil es geregnet hat, gesagt hat, wenn du nochmal solche Kackmannschaften einlädst, dann spiele ich nicht mehr mit. Das waren wir, der FSV Frankfurt. Und ich war da total entsetzt, aber wir haben natürlich auch nicht gut gespielt. Aber dass jemand das so drastisch sagt, fand ich eigentlich eine Unverschämtheit.
Wer war denn dann alles so bei dem Turnier dabei ansonsten?
Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht. Da hätte ich jetzt vor, ich habe noch die Turniereinladungen, aber ich kann das jetzt nicht sagen. Also
ja,
da war Bayern München dabei, da war Hamburg dabei, also eigentlich viele, die auch Rang und Namen hatten. Er hatte ja das unterteilt, die internationale Turniere, nationale Turniere, unterklassige Mannschaften. Und wir haben ja in dem internationalen Turnier mitgespielt und haben da eine schlechte Figur abgegeben.
Das heißt, es waren aber nicht nur deutsche Teams, das waren auch internationale
Teams. Ja,
ja. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Wenn du die Einladung noch mal findest, können wir das ja noch in die Shownotes packen und dann kann man sich das noch angucken, wer da alles dabei war.
Ja.
Gut, jetzt haben wir über Bad 9a gesprochen. Was waren denn noch legendäre Turniere? Oder welche,
Siegen,
an die du dich erinnerst?
Siegen hat auch gute Turniere gemacht. Aber in Deutschland, das war eigentlich Bad 9a, war so die regelmäßigen, naja, haben wir auch besser gespielt, sind auch weiterhin eingeladen worden. Es war also nicht so, dass es ein und vorbei war. Das waren eigentlich die prägenden Turniere.
Wie war euer Verhältnis zu Braunheim? Weil die haben ja auch irgendwann angefangen, Turniere zu machen. Ich glaube, in den 80ern oder 90ern.
Ja, das Braunheim kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass sie ein Turnier gemacht haben, wo wir mitgespielt haben.
Okay, ja, müsste ich im Zweifel auch noch mal raussuchen, wann das war.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, die Turniere, die sie am Anfang, die sie dann später gemacht haben, waren ja diese Einführungsturniere immer zur Bundesliga, also für die neue Saison. Da habe ich übrigens im Sigi Dietrich den Sponsor vermittelt, über die da. Hermes war das, und es hieß ja dann auch Hermes-Pokal. Das war also dann hier eigentlich so dieses Turnier mit den hochkarätigsten Mannschaften.
Wie sah es aus mit den Hallenturnieren?
Ja, da waren aber viele so kleine Vereine wie Crailsheim, die Turniere gemacht haben. Das weiß ich noch. Und dann halt der DFB, das Hallenpokal, das war dann ein größeres, wo die Bundesligamannschaften alle mitgemacht haben. Und es gab sehr, sehr viele kleine Vereine, die Hallenturniere gemacht haben. Aber das hätte ich mir vorher dann alles mal raussuchen müssen, weil das weiß ich jetzt alles nicht mehr.
Jetzt habt ihr eine ganze Menge zusätzlich gemacht quasi.
Du kannst ja dann mal was machen für die kleinen Vereine, was die alles früher für Turniere gemacht haben. Dann suche ich das mal alles raus.
Ja, ich habe tatsächlich ein paar, habe ich ja raus, also so gerade die Hallenturniere habe ich ja hier aus deiner Zeitung rausgezogen.
Ja. Gut, ich habe drüber geschrieben, aber wir waren ja nicht überall da.
Nein, aber ne, das ist eine relativ gute Übersicht, weil da habt ihr zum Beispiel Bad 9a, Bielefeld, Berlin, Duisburg, Willstedt, Dresden, Habsbergen, Siegen, Lehrte und...
Also Wildeshausen, die haben auch immer ein großes Turnier gemacht.
Genau, ich hatte ein paar vorher rausgesucht. Und in der Deutschen Nationalbibliothek gibt es das ein oder andere Jubiläumsheftchen. Und da sind dann teilweise internationale Turniere drin beschrieben, auch von Vereinen, die ich vorher noch nie gehört hatte.
Ja.
Welche Rolle haben dann die internationalen Turniere gespielt? Hat sich das auch verändert? Also das heißt, du hast gesagt, in den 70ern war es vor allen Dingen, ihr hattet Unmengen an Pausen und brauchtet Gegner.
Ja, und da gab es auch keine internationalen Turniere. Also ich meine, wie wir das erste Mal nach Dänemark gefahren sind, da war ja Dänemark inoffizieller Weltmeister. Mhm. Die haben ja inoffizielle Weltmeisterschaften schon ausgespielt. Ja. Das war ja auch, warum der DFB Druck bekommen hat, eine Nationalmannschaft zu machen. Nicht, weil der DFB das wollte, sondern weil von außen der Druck auch...
Also das heißt, in den 70ern habt ihr noch nicht international, also da habt ihr noch, seid ihr noch nicht unterwegs gewesen?
Doch, wir waren ab 74, waren wir, nee, 73 waren wir das erste Mal in Frankreich,
okay.
In Royan. Da gab es aber auch noch weit und breit keine Nationalmannschaft. Und dann waren wir, also wir waren eigentlich 8 Mal im Ausland, bevor internationalen Fußball eigentlich... Mhm.
Aber genau, und in den 70ern war das aber eher, so damit ich dich verstehe, war das so die Rolle mit, man braucht halt neue Gegnerinnen, man braucht Herausforderungen, man muss so die Spannung erhalten im Team und neue Gegnerinnen finden. Das war so die Hauptfunktion, warum ihr das auch gemacht habt.
Ja.
Und wahrscheinlich, um andere Länder zu sehen. Ne?
Ja, also vor allen Dingen auch, um sportliche Vergleiche zu haben. Mhm. Das war ja auch am Anfang bei der Deutschen Meisterschaft total schwierig. Da wurde man ausgelost, gegen welche Mannschaft man spielt. Und die hat man ja nie vorher gesehen, nichts von denen gehört. Und man wusste gar nicht, wie die spielen. Das ist ja jetzt heute anders. Das waren böhmische Dörfer.
Mhm.
Und also die internationalen Mannschaften waren ja genauso total fremd. Und da war zum Beispiel Frankreich, die haben eigentlich ziemlich schwach gespielt, während die Tschechen total auf einem tollen Level waren. Also international waren ja auch tolle Unterschiede. Die Holländer, die sind hinterhergehinkt. Ich habe jetzt da ja auch die ganze Entwicklung von den Ländern gesehen, wie die alle aufgeholt haben und sogar uns Deutsche überholt haben inzwischen.
Hat sich das...
Oder Italien war ja damals...
Ja, durch die 70er.
Ja, diese tolle, fällt mir auch der Name jetzt ein, diese tolle Italienerin, die dann auch im Sportstudio Reporterin wurde. Das war toll.
Mhm. Hat sich das verändert, was die Rolle von den Turnieren war in den 80ern, als es dann tatsächlich tendenziell auch irgendwann eine Nationalmannschaft gab und die Ligabegebenheiten sich ja auch verändert haben? Also was war dann so die Rolle der internationalen Turniere?
Dann gab es weniger Turniere. In dem Moment, wo die Nationalmannschaft dann gespielt hat und die Bundesliga da war, war ja nicht mehr viele Termine für irgendwelche größere Sachen. Da hätte man die Pause nehmen müssen, die Sommerpause. Und da wollten ja alle, auch die Vereine, Pause machen.
Mhm.
Also in dem Moment, wo es die Bundesliga gab und die Nationalmannschaft, sind ja die Turniere eigentlich für die ersten Mannschaften fast nicht mehr möglich gewesen.
Also das heißt, ihr wart in der Mitte, bis Mitte der 80er eigentlich noch auf diesen auf diesen Veranstaltungen und ab so Ende der 80er war es eigentlich nicht mehr möglich.
Ja, also war die Zeit nicht mehr da.
Wenn du jetzt retrospektiv drauf guckst, ihr habt ja aber, ich glaube, ab Mitte der 80er habt ihr relativ viel gewonnen.
Ja,
so
also der Knackpunkt war dieses Turnier in Brasilien. Also wir haben da jeden Tag am Strand trainiert, im Sand. Da hatten wir mehr Zuschauer als hier am Bornheimer Hang zu den Punktspielen. Da standen also die Brasilianer am Strand und haben uns zugeguckt und geklatscht. Und dieses Training am Strand und dieser Zusammenhalt, diese 3 Wochen in Brasilien, hat die Mannschaft wirklich so zusammengeschweißt, dass wir dann heimgekommen sind und gleich einen Pokal gewonnen haben und ein Jahr drauf Deutscher Meister geworden sind.
Das war dann 87, seid ihr dann das erste Mal, ihr den Meistertitel das erste Mal geholt, ne? Und das war so ein bisschen eure Achillesferse, weil ihr ja oft gegen Oberstschiel verloren habt, ne?
Ja, international, also in der Bundesliga ja nicht,
Bundesliga war erst ab der 90er.
Das war, als die Hessen als wir noch in der Hessenliga waren, haben wir jedes Mal gegen Oberstschiel den Kürzeren gezogen. Und einmal war es so, dass eine der besten Spielerinnen war ja die Regina Senkler.
Ja.
Und einmal ist sie ja schwanger gewesen mit ihrem Sohn Felix und wir wussten, sie ist erst im 7. Monat und die kann da noch nicht mitspielen. Wir haben eine Chance, wir kommen hin und sie ist im Dress und der Felix kam 2 Monate oder 1,5 Monate zu früh und sie hat also gespielt und prompt haben wir dann wieder verloren. Es war immer knapp. Und wir haben dann immer ganz toll gefeiert, weil wir gedacht haben, ach, wenn wir schon verlieren, müssen wir feiern, bis ich dann mal gesagt habe, ich will nicht mehr immer feiern, wenn wir nicht gewinnen. Und dann haben wir angefangen, 4-mal die Woche zu trainieren. Und das war dann eigentlich auch so der Umbruch. Dann kam noch natürlich dazu, Oberstschiel hat sich ja dann aufgelöst.
Ende der 80er,
ja, ne? Wir haben 2 gute Spielerinnen von Oberstschiel bekommen. und waren also da Nutznießer, so wie praktisch Braunheim Nutznießer war vom Niedergang des FSV Frankfurt, waren die ja wieder Nutznießer. So haben wir das Staffelholz immer weitergegeben.
Also das, was heute vielleicht noch viele kennen, ist diese Stadtrivalität zwischen FFC oder früher Braunheim und dem FSV Frankfurt. Aber es gab ja immer noch Oberst Schiel und da hat Braunheim.
Ja, aber als Braunheim der Rivale von uns wurde, haben die eigentlich keine Rolle gespielt. Also leistungsmäßig. Das war Oberst Schiel. Braunheim haben wir da immer besiegt. Und erst wie Oberst Schiel nicht mehr da war und dann der Zweikampf Braunheim FSV, das fing ja an mit dem Spiel FSV Bundesbank und die Braunheimer sind ja von der Bundesbank, haben die sich ja da entwickelt und da haben wir das erste Spiel auch verloren. Dann haben wir aber eigentlich immer die Spiele in dieser unteren Klasse, haben wir da eigentlich 90% gewonnen und erst später dann gab es eine größere Rivalität. Aber die Rivalität war nicht so, dass die Spielerinnen sich nicht verstanden haben. Das war immer, es war nur auf dem Platz und manchmal habe ich gesagt, also ich möchte nicht, dass ihr alle umarmt, wer da von Braunheim kommt. Wir sind jetzt erstmal Gegner.
Ja, aber im Endeffekt, die Frauenfußballszene war nicht so groß und die kannten sich alle. Ne?
Alle, ja. Also wir haben auch alle zusammen gefeiert und das war also überhaupt gar kein Thema. Aber ich wollte halt, dass irgendeine gewisse Spannung da ist, wenn wir spielen. Und es kam ja nicht, wenn man sagt, hallo, okay, wo ist der Ball? Ich bin gerade da und das ist der Gegner.
Aber das heißt, ein Stück weit, Brasilien war für euch und damit auch dieses Erlebnis mit zusammengeschweißt werden, zusammen unterwegs sein, andere Trainingsbedingungen.
Und diese tolle Atmosphäre, weil ja da nichts geklappt hat und zum Schluss hat immer alles geklappt. Also es hat nichts geklappt. In Brasilien klappt ja erstmal gar nichts. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Zwei Spielerinnen hatten Geburtstag. Da habe ich gesagt, wir hatten eine Betreuerin, da habe ich gesagt, kannst du übermorgen einen Kuchen? Die Spielerin hat Geburtstag. Sie hat Geburtstag, kein Kuchen. Es ist Mittag geworden, kein Kuchen. Es ist abends geworden, kein Kuchen. Dann kam sie um 9, hab gesagt, wo ist denn der Kuchen? Ah, der Kuchen. Und dann kam dann um kurz vor 12 noch ein Kuchen an. Also und so war aber fast alles. Es war mit der Unterbringung, mit dem Essen. Aber geklappt zum Schluss, wie es gar nicht mehr anders ging, hat immer alles geklappt. Aber immer erst ganz zum Schluss.
Aber das heißt, das war für euch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ja. Auch für später dann die Erfolge vom FSV.
Ja, wir haben auch sehr viel Zeit gehabt. Wir waren in Samba-Schulen. Wir haben mit einem Bus gehabt zur Verfügung, sind an den Strand gefahren, haben Rundfahrten gemacht, also im Rahmen natürlich, jetzt nicht Gott weiß wohin. Und das Turnier fand ja nicht in Rio statt, wo wir ein paar Tage waren und auch auf dem Rückweg wieder ein paar Tage waren, sondern in Cabo Frio. Das ist der Badeort der Reichen von Rio. Wir hatten da zwei Spielerinnen, der Bus hatte verdunkelte Scheiben und wir fuhren und es sah aus, als ob draußen ganz trübes Wetter wäre. Und die hat dann die Beschreibung von Cabo Frio und hat gesagt, ach, da steht, da ist es kühl. Kühl bedeutet ja statt 35 Grad, 30 Grad. Und dann alle, was, ist mir da so kalt? Und es war aber nicht so. Aber wir sind mit dem Gedanken, dass es da, sagen wir mal, wie bei uns an der Nordsee ist, in Cabo Frio ist, weil der Bus so mit den grauen Scheiben und es war kein Sonnenhimmel und es sind so viele tolle Erlebnisse, kann man ja gar nicht erzählen. Und das schweißt natürlich zusammen. Und wir hatten eine Bombenkondition, die wir zurückkamen. Da haben wir zwei Jahre davon gezehrt.
Wie war das dann? Ich glaube, 1981 fingen die Gespräche rund um die Entstehung des Nationalteams dann an, ne? Wie war da deine Wahrnehmung aus Vereinsperspektive auf die Entwicklung vom Nationalteam?
Ja, ich habe ja damals immer sehr viel mit dem Horst Schmidt gesprochen, weil wir waren
vom DFB,
wir waren befreundet und ich bin ja da ständig bei ihm auf der Matte gewesen, habe gesagt, Bundesliga muss her, Nationalmann, hat immer Mädchen, so schnell geht es nicht, habe gesagt, wieso nicht? Und als es dann endlich soweit war, muss ich sagen, hatten wir natürlich einen ganz tollen offensiven Trainer, den Gero Bisanz. Der jedes Mal, wenn ich war ja am Anfang bei der Nationalmannschaft bei den Spielen dabei, jedes Mal abends in der Runde, wenn die Spielerin im Bett war, gesagt hat, ach, eigentlich würde ich ja gerne Männermannschaft trainieren. Und nie, also für mich war das eigentlich immer ein Schlag ins Gesicht, diese Reden zu hören, dass er gerne eine Männermannschaft hätte und er ist ja doch der oberste Trainer, wieso er die Frauen bekommen hat und er hat immer damit gehadert. Und der Gero Bisanz hat die silberne Ehrennadel vom Bundesrepublik Deutschland für seine Arbeit mit der Nationalmannschaft. Der ist nirgendwo hingefahren, außer im Umkreis von Köln. Da hat er sich Bergisch Gladbach angeguckt. Der war vielleicht in all den Jahren, wo er Trainer war, zweimal in Frankfurt. Und wenn er die Tina Teune-Meyer nicht gehabt hätte und vorher die Anne Trabant, da wäre er untergegangen mit Pauken und Trompeten. Und die Anne Trabant, die hat ja in dem ersten Jahr, war sie eigentlich diejenige, die die Spielerinnen auch gesagt hat, ja, ja, ja. Und das war also nix.
Heißt, du warst am Anfang eher unzufrieden mit der Entwicklung von dem Nationalteam?
Nein, ich war total happy, dass es die Nationalmannschaft gab. Mhm. Und war auch froh, dass es zwei Spielerinnen in den engeren Kreis gleich geschafft haben, die Susanne Jahn und die Rieke Kuckuck. Mhm. Und die Susanne Jahn hat sich leider vor dem ersten Spiel verletzt und konnte dann nicht mitspielen, hat dann also keinerlei Beachtung mehr von Gero Bisanz gehabt. Und der Witz der Geschichte ist, ich erzähle also solche Schmankerl, als die Nationalmannschaft mal so eine prominenten Team gemacht hat, Jahre später, da hat der Gero Bisanz zwei Spiele mal geleitet, weil die haben Freundschaftsspiele gemacht als ehemalige Nationalspieler. Da ist die Susanne Jahn aufgelaufen, da ist er zu ihr gekommen und gesagt, ach, du bist aber eine gute Spielerin, warum hast du nicht in der Nationalmannschaft gespielt? Die Susanne Jahn, die wäre am besten zusammengebrochen.
Rieke Kuckuck ist aber ja tatsächlich auch Stammspielerin geworden und war ja auch eine wichtige Spielerin im Nationalteam. Dann fingen die ersten Turniere an und dann kam ja 89 aus das erste Turnier in Deutschland.
Ja.
Wie hast du die EM, wo dann das, also weil die Vorspiele waren ja immer international und die letzten Spiele waren dann ja...
War eine tolle Euphorie. Es war wirklich, muss ich sagen, im Gegensatz zu dem letzten Spiel, in dem letzten Turnier in Deutschland, wo die Euphorie vorher riesig war, riesig, riesig. Ich habe da bei vielen Veranstaltungen teilgenommen und habe ich schon mal auch zu der...
Silvia Knight.
Zu der Silvia Knight
gesagt. 2011 die WM in Deutschland, meinst du,
hast du nicht Angst, weil ich immer gesagt habe, wir machen die Tore, die Männer machen keine Tore, wir machen die Flanken, die Männer machen die Flanken. Haben sich so total hochgejatzt, dass ich gedacht habe, oh du lieber Gott, hoffentlich geht das nicht in die Hose. Und dann habe ich gesagt zu der Silvia, hast du nicht Angst, wenn ihr die Latte so hoch legt, dass das nicht klappt? Nee, das klappt schon. Aber es hat nicht geklappt. Und das war, da muss ich sagen, das war im Vorfeld total so eine irre, ungesunde Euphorie.
Aber wie war es 89?
89 war gerade das Gegenteil. Keiner hat was irgendwie von der Mannschaft unbedingt gewollt. Dieser Titel ist eigentlich zufällig. Also nicht zufällig, die Mannschaft war gut, hat die Spiele auch gewonnen und war auch eine tolle Euphorie da. Aber vor dem Turnier war es nicht so, dass jeder gedacht hat, die Frauen gewinnen das. Also war jetzt mein Eindruck. Also man ist mit einer normalen Gelassenheit und Zuversicht in das Turnier. Die Zuschauer waren da, haben die Mannschaft auch total toll angefeuert. Das war für die Nationalspieler ja auch ein neues Erlebnis. Die kamen ja alle aus kleinen Vereinen, wo vielleicht 500 Zuschauer zugeguckt haben. Und plötzlich waren da viele Tausend und haben geguckt. Das muss ich sagen, war eigentlich eine tolle Sache. Und daraufhin ist ja auch der Frauenfußball plötzlich geboomt. Da kamen dann eine ganze Menge Mädchenmannschaften plötzlich auf und es war ein toller Aufschwung. Was halt toll war, ich habe ja damals viel nach Talenten geguckt und bin dann auch zu diesen Turnieren, wo die 16 Landesverbände haben immer in der Sportschule Hennef so ein Jugendturnier gemacht, wo die Landesverbände, die Jugendmannschaften zusammengezogen waren, die Besten der Landesverbände, und die haben ein Turnier gespielt. Und da habe ich so viele tolle Spielerinnen gesehen, die am Ball alles konnten, die leicht, also die athletisch waren. Und damals gab es ja nur ganz wenige Mannschaften, wo die hätten unterkommen können. Oder zum Beispiel von mir waren 5 Eltern, die ihre Töchter wirklich von Gott weiß wo zum Training gekarrt haben. Aber das haben ja nicht alle Eltern gemacht. Und da sind also bestimmt Talente untergegangen. Also traumatisch war. Da waren so viele 16-Jährige, also bis 16, 14 bis 16-Jährige, wo ich gedacht habe, Mann, und die sind aber nie aufgetaucht, weil die haben dann alle in ihrem kleinen Dorfverein weitergespielt. Kein Mensch hat geguckt nach ihnen. Und selbst wenn jemand nach ihnen geguckt hat, hätten sie ja nicht alle da 300 Kilometer irgendwo hinfahren können, wo ein Verein ist, der bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen kann. Mhm. Da sind am Anfang total viele Talente, die eigentlich das Ganze in die Breite noch besser hin hätten führen können, untergegangen.
Das heißt, es gab schon einen wahrnehmbaren Aufschwung und viel Zuspruch durch die EM. Warst du bei der EM dabei?
Nein.
Aber hast du das Halbfinale geguckt?
Ich habe das Halbfinale. Also die Spiele, die man sehen konnte, habe ich geguckt, aber ich war nicht dort. Mhm. Während die, was es hier war, also die letzte, die habe ich mir angeguckt und war ich auch offiziell dabei. Und damals war ich ja nicht offiziell irgendwie und da habe ich schon nicht geguckt.
Wie war das für dich, EM im Fernsehen zu gucken, 89?
Das war toll. War schön. Also es war wirklich gut. Aber das tollste Spiel, was ich im Fernsehen gesehen habe, war das Spiel in Amerika, als wir Weltmeister wurden in Amerika.
Das war Ende der 90er, ne?
Ja. Ja. Wo also da die wirklich gestandenen Spielerinnen von Siegen, von Bergisch Gladbach, vom FSV, die auch in der Welt, in Amerika gespielt haben, in England gespielt haben, die haben so toll gegen die Amis gespielt, ausgebufft, technisch toll. Das war für mich das beste Spiel, was ich seitdem überhaupt gesehen habe.
Mhm. Ja, die Jahreszahlen muss ich nochmal raussuchen, aber ich glaube, es müsste 99 gewesen sein, ja, also die WM in den USA, ne?
Ja. Da sind ja auch viele Spielerinnen dann Nationaltrainerinnen geworden in der Jugendmannschaft und haben auch sich exponiert im DFB. Die haben ja fast alle da irgendeine Position
bekommen. Das waren auch die Elf mit Silke Rottenberg im Tor, ne?
Ja. Ja. Das war toll. Also
Birgit Prinz, Sandra Smisek war mit dabei, ne? 99 hatte ich dann beeindruckt, weil du einfach gesagt hast, das ist
das
einfach.
Das war wirklich ein richtig tolles Fußballspiel. Und wir haben die Amis wirklich überrannt und die waren ja damals jetzt nicht Nobodies, sie waren wirklich auf dem Titel aus und das war super, das war das tollste Spiel, was ich gesehen habe.
Wie war das 89? Wer waren da so die herausragenden Spielerinnen aus deiner Perspektive? Erinnerst du dich noch dran?
Nee. Torfrau war gut.
Die Isbert.
Ja, Torfrau war gut.
Das ist, ich meine, ehrlicherweise hat sie das Halbfinale gerettet.
Ja, die Torfrau war gut. Und ich meine, wer mir halt auch mehr gefallen hat, war die Birgit. Und für die Birgit hat es mir halt leid getan, dass sie so einen Abschied gekriegt hat von der Silvia Neid. Das fand ich eine Frechheit, 2011, so eine bodenlose Frechheit. Selbst wenn sie in ihren Augen nicht mehr die Leistung gebracht hat wie vorher, hätte ihr das gebührt, dass sie in der Mannschaft spielt. Weil der Gegner wusste ja gar nicht, dass sie jetzt nicht so in Hochform ist, sondern die hätten sie ja mit zwei Mann gedeckt. Also wäre wieder ein anderer frei gewesen. Und sie so abzuservieren, das habe ich nicht verstanden. Zumal sie ja selbst Spielerin war und das auch nicht hätte erleben wollen.
Ja, Silvia war 89 Mitspielerin.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Wir hatten dann 91 die erste WM. Was hat das verändert? Hat das was verändert?
Ja, dass es die WM gab. Ja, dass dieser Anspruch der Frauen international was zu bewegen, international geworden ist. Weil über das Magazin habe ich ja auch gemerkt, in welchem Winkel der Welt überall Fußball gespielt wird. Was ja überhaupt gar nicht bekannt war, dass also wirklich selbst in den muslimischen Ländern ist damals Fußball gespielt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, heute bin ja jetzt nicht mehr so drin, aber das hat mich total überrascht. Mit langen Hosen und Kopftuch haben die Frauen mit Freude Fußball gespielt.
Mhm.
Und das sind halt Sachen, wenn so eine Weltmeisterschaft bringt halt die ganze Welt irgendwie zusammen. Und soweit ich ja weiß, hat ja die FIFA an die Landesverbände, die Nationalmannschaften, Frauennationalmannschaften gestellt, habe ja auch Geld ausgeschüttet. Mhm. Was aber leider meistens nicht dahin gewandert ist, wo es hätte hinwandern sollen.
Jetzt hast du gerade das Magazin angesprochen. Dann lass uns mal zum anderen Part. Also, weil wir haben jetzt ein Stück weit über die Zeit der 70er, 80er und Anfang der 90er gesprochen, weil da warst du Trainerin, Teammanagerin, du warst so 100% im FSV Frankfurt involviert und hast das Team mit aufgebaut, begleitet. Du hast dann aber irgendwann einen Rollenwechsel hingelegt. Du hast dann deinen Posten beim FSV Frankfurt auch aufgegeben und dann hast du ab, ich glaube, 92 oder 93?
92.
Hast du die Zeitung Die Da gegründet?
Ja.
Erzähl doch mal mehr davon. Wie kam es dazu?
Naja, das ist eine Folge von dessen, dass wir ja damals nichts in der Zeitung gelesen haben. Und wenn wir was in der Zeitung gelesen haben, dann war in der Frankfurter Rundschau, in der FAZ oder in der Bild-Zeitung war ja nur das Regionale. Also, dass also Offenbach gegen die gespielt haben und die Tore und okay. Aber nicht diese ganze Szene von Deutschland und der Welt hat ja kein Mensch irgendwas gewusst. Und ich wollte halt Also ich hatte den Gedanken, dass alle Welt wissen will, was in Deutschland los ist, was in der Welt los ist und dass es alle interessiert. Und deswegen habe ich so ein Magazin gemacht. Ich hatte 4 Journalisten, die jeweils ein Part abgedeckt haben. Der eine Nationalmannschaft, der andere internationalen Fußball, dann hier noch welche. Aber ich war da genauso zu früh wie im Frauenfußball als Trainerin. Ich war zwar stolz, die erste Trainerin damals zu sein, aber es hat mir ja auch nichts genutzt und es war auch nicht nachhaltig jetzt von meinem Leben. Kein Mensch, also der DFB, der würde mir nicht mal eine Ehrenkarte für irgendein Spiel, was in Offenbach stattfindet, was ein Mann als Trainer mit dem, was der geleistet hätte, was als Mann geleistet hätte, mal eine Ehrenkarte gekriegt für das Spiel in Offenbach. Nein, ich glaube, da kennt mich keiner mehr. Aber ich dachte halt, mit so einem Magazin kann ich alle Welt darauf aufmerksam machen, wie toll Frauenfußball ist. Ich habe also angefangen mit einer Journalistin von der FAZ.
Wer war das, weißt du?
Angelika Müller. Mhm. Und das erste Blatt, da habe ich ja Anzeigen gekriegt, das war Wahnsinn. Ich habe also wirklich ganz toll Anzeigen akquiriert. Jeder hat gesagt, das ist ja toll und dass sie das machen, super. So, und dann haben wir 20.000 Stück gedruckt, 20.000 Stück. Ich wusste gar nicht, wie viel das ist. Da habe ich also Jahre noch gezehrt, hier in unserem Bad unten. Stand jahrelang, die haben wir natürlich ja nicht verkauft alle. Das war nichts. Und dann war es also so, der DFB hat mich unterstützt in Form von Horst Schmidt, der also sich da auch für mich verwandt hat, der also eigentlich ziemlich mein Mentor war beim DFB, das muss ich sagen. Dann haben wir das Magazin rausgebracht und ich dachte, alle Bundesliga-Vereine, alle Frauen, die Fußball spielen, wollen ja wissen, was in Deutschland und in der Welt mit Fußball passiert. Pustekuchen. Es hat kein Schwein interessiert. Also wir haben im Schnitt zwischen 8.000 und 10.000 Hefte verkauft. Aber das war wirklich eine Kernarbeit. Die Vereine habe ich angeschrieben, dann haben die, also sagen wir mal, 10 Hefte genommen und dann, oder 5 Hefte. Und das Blöde war dann, die haben ein Heft in das Clubhaus gelegt und es haben dann 30 Leute gelesen. Und ich hätte aber die 30 Leute gebraucht, um es auf Dauer halten zu können. Das war also alle 3 Monate, ist es ja nur rausgekommen. War das also so, dass ich zum Schluss einen Egel gekriegt habe, das Telefon in die Hand zu nehmen, um dann anzurufen, kann ich eine Anzeige bekommen. Und ich hatte ja dann eigentlich zum Schluss mit Hermes in München einen umfassenden Sponsor. Der hat mit mir die Fußballerin des Jahres gemacht. Da habe ich dann immer große Anzeige bekommen. Und die Fußballerin des Jahres hat mir dann immer, sagen wir mal, 10.000 Euro eingebracht. Und dann habe ich ein internationales Turnier gemacht. Dann war das also eine Firma, die hat also mit mir eigentlich alles veranstaltet. Ich habe Trainingslager gemacht mit Beckenbauer in München, alles über diese Firma. Das war also toll. Wir haben dann über die Funkuhr und über mein Magazin aufgerufen, Training, wer will Training machen mit Beckenbauer. Man musste Fußball spielen, man musste einen Verein vorzeigen und dann waren dann 40 Frauen in München in der Sportschule und haben mit dem Beckenbauer und dem Gerd Müller Training gemacht. Das war natürlich eine tolle Sache. Und genauso war das mit der Fußballerin des Jahres. Sie haben das im Bayerischen Hof gemacht, auch mit dem Beckenbauer. Und der Franz Beckenbauer, der hat also auch gesagt, früher haben wir den Fußballerin des Jahres ja auch unter den Spielern gewählt. Und dann haben wir dann gesagt, okay, das machen wir auch, weil wir ja nicht, die Journalisten hatten ja alle keine Ahnung. Und so wird ja heute gewählt. Die meisten wählen irgendeinen Namen, der ihnen andauernd unter die Ohren kommt, aber sie haben keine Ahnung, wen sie da eigentlich im Grunde genommen wählen. Und das fand ich damals schon ungerecht. Und über diese Aktionen konnte ich eigentlich dann das letzte Jahr mein Magazin finanzieren. Ansonsten waren ja die Anzeigen, das war wirklich, das war so schwierig. Dann habe ich ja mich manchmal an große Firmen gewagt. Ja, und dann habe ich dann die Werbeagentur gesagt, ja, also wenn der Besitzer mal tot ist, dann kann ich noch mal kommen.
Nochmal so als Kontext, weil ich glaube, heute kennen die Fußballerin des Jahres alle. Aber du hast mit der Dida die Fußballerin des Jahres ins Leben gerufen. Ja. Und die allererste Fußballerin des Jahres war, weißt du es noch?
Tina Wiegmann.
Na, ich dachte, es wäre Martina Voss-Tecklenburg gewesen.
Nee, Bettina Wiegmann.
Dann war Martina Voss-Tecklenburg die zweite. Verdammt. Ja. Ich habe es vorhin nachgeschaut.
Bettina Wiegmann war die erste.
Okay, Martina Voss-Tecklenburg war die zweite.
Ja. Und das war erstaunlich, weil es war dann doch irgendwie so, dass zwischen Können und Beliebtheit ist gewählt worden in der Bundesliga, das muss man schon sagen. Da,
Verrätst du, ob du glaubst, dass Bettina Wegmann wegen der Beliebtheit oder wegen
dem Können gewählt worden ist? Nein. Ich habe mich nur immer gewundert, warum am Anfang die Birgit Prinz nie gewonnen hat.
Ach so, ja.
Weil das war eigentlich, wo ich gedacht habe, naja, die kann alles, spielt Tore, macht Tore, ist aber war eigentlich immer nicht dabei.
Aber ist auch immer beschrieben worden als eine Person, die nicht so rausgeht, sondern auf dem Spielfeld macht sie alles, aber nicht so eben der Mensch ist, der sich mit vielen Leuten unterhält.
Ja, ne? Also sie war positiv schwierig, würde ich mal so. Also ich habe sie ja von klein auf als Spielerin gehabt. Waren ja viele Diskussionen. Sie wollte, der Vater war immer mit dabei und dann sind ja immer Abteilungsleiterwahlen gewesen und dann hat sie gesagt, ich bin, und der Vater hat dann mitgesagt, ja, ich bin nur eine entscheidende Spielerin und ich möchte mitwählen. Und dann habe ich gesagt, von den Statuten des FSV Frankfurt musst du 18 sein, sonst ist die Wahl nicht gültig, wenn du wählst. Mhm. Und wenn du wählen willst, müssten wir jetzt den Verein bitten, die Sitzung zu verändern, und das machen die nicht wegen uns. Und dann so lauter so Kleinigkeiten. Oder dass es total schwierig war, sie für eine Werbemaßnahme zu bekommen, obwohl ich sie im Magazin einmal für so einen Koch Wettbewerb, da war sie auch eigentlich sehr nett und sie war eigentlich ein nettes Mädchen, aber sie hatte ihren Kopf.
Ja, aber im Endeffekt, das beschreiben ja die Fußballerinnen heute gerade auch, es ist, manche wollen halt einfach Fußball spielen.
Und das ist aber das, was ich sage, haben sie keine Lust. War aber trotzdem im Spiel ein Typ. Die wusste, was sie wollte und hat es auch durchgezogen.
Offensichtlich.
Ja.
Warum ich die Dida nochmal ansprechen wollte, war nämlich, die Dida ist für uns eine super wichtige Quelle, gerade für internationalen Bereich, weil wie viel Berichterstattung finde ich so einfach über EMs und WMs in den 90ern? Schwierig bis gar keine. Also gerade online, ich muss in die Archive gehen, ich muss Vereine anschreiben und so weiter und so fort. Und da ist die Dida natürlich eine super wichtige Quelle für mich. Die Frage ist, wie hast du die Infos oder wie haben die Journalisten, mit denen du zusammengearbeitet hast, damals die Infos bekommen? Weil ich meine, Internet kam da ja langsam. Also wie hat das funktioniert? Nee,
Internet war überhaupt noch nett. Also ich meine, damals war ja die...
Ihr habt einen Artikel über Internet irgendwann gehabt. Der ist sehr lustig im Nachhinein.
Ja, Aber im Großen und Ganzen war so, damals gab es ja noch, musste ich noch die im Schreibbüro die Texte schreiben lassen auf Disketten. Also es ist ja nicht, jetzt kommt ja alles auf den Computer. Die Bilder muss ich meiner Bildagentur bestellen oder der entsprechende Journalist hat mir Fotos geschickt, die dann eingescannt wurden. Das war also heute, wenn ich das heute überlege, das ist ja heute rucki-zucki. Ich meine nicht alles, dass ich damals noch die Buchstaben in so eine Reihe setzen muss, wie so ein Schriftsetzer. Das war nicht mehr, aber es war total schwierig, so einen Platz zu machen. Ich bin ja, das war ja nicht mein Beruf. Die Journalisten haben mir die Texte geliefert. Ich habe die Texte redigiert und geguckt und manchmal habe ich dann auch gesagt, was ist denn jetzt los international? Dann haben die also mir das berichtet und haben auch sich total für dieses Magazin vorbereitet. Mhm. Also ich hatte den Matthias Kittmann, der war also hier im Frankfurter Raum, der ja nicht mehr lebt. Und dann in Hannover saß einer, der den ganzen internationalen Fußball abgedeckt hat und dann auch die kleinen Geschichtchen reingebracht hat, die eigentlich keiner wusste.
Weißt du, woher der seine Infos hatte?
Ja, der hat also Kontakte mit dem ganzen Orient und mit allen hat der Rainer Hennies.
Okay. Also, weil es gibt so diese eigene, die eine Kategorie.
Das hat also der Rainer Hennies alles abgedeckt und manchmal gesagt, was hast du denn da wieder ausgegraben? Und ich meine, man muss ja dann auch sagen, das finde ich blöd und das nehme ich. Dann habe ich das abgegeben, habe ich das Heft aufgelöst. Dann kam also die Agentur, mit der ich es gemacht habe. Die haben gesagt, ach, wollen wir nicht eine GmbH gründen und wir machen zusammen nochmal das Heft. Und dann haben die natürlich gesagt, sie wollen das DIDA nicht, sie wollen FF-Magazin. Da habe ich schon gesagt, FF-Magazin sieht Fleischerwerbung, das ist doch blöd. Aber ich konnte mich nicht durchsetzen und ich war auch eigentlich ein bisschen froh, dass sie gesagt haben, sie wollen es weitermachen. Und das lief aber da noch weniger als bei mir.
Obwohl das FF-Magazin ja heutzutage auch noch existiert. Es hatte Höhen und Tiefen, wir haben auch viele Ausgaben.
Wir haben das ja an der Aachener Agentur verkauft und dann war kurzzeitig die Martina Voss ja Chefredakteurin, also sie war eigentlich nicht, sie hat ihren Namen hergegeben und da muss ich sagen, das war die erste, wo ich mich positiv gedacht habe, guck mal da macht sich eine Gedanken. Die hat reingeschrieben, Gründerin des Frauenfußballmagazins Monika Koch-Ensermann. Und das habe ich nirgendwo erlebt, dass man also so eine Anerkennung für irgendwas mal kriegt. Und deswegen muss ich sagen, so ist sie auch und sie ist ein toller Mensch und ich wünsche ihr natürlich, dass sie hier total weit kommt. Weil ich nämlich auch diese Diskrepanz zwischen Martina Voss und der Silvia Knight damals hautnah mitgekriegt habe, wie sie aus der Mannschaft gekegelt wurde. Das fand ich auch unter aller Würde.
Ja, die Skandälchen lassen wir jetzt mal weg.
Ja, nee, um den Skandal geht es mir nicht. Es geht mir um die Art und Weise. Sie war Spielführerin. War eigentlich nicht in Ordnung.
Ja. Und sie ist halt auch einfach eine Legende. Und ich meine, mittlerweile bekommt sie die Anerkennung für das, was sie gemacht hat.
Gut, aber weil sie als weiter Trainerin gemacht hat. Und ihr Verband, der Niederrhein-Verband, hat ja total zu ihr gestanden. Sie hat ja dann die Männer trainiert, hat die Hetzwahl da trainiert und hat also immer weitergearbeitet. Und es ist nicht das Verdienst vom DFB, dass sie jetzt da steht, wo sie steht, sondern andere haben ihr eine Chance gegeben, nicht der DFB.
Ich wollte nochmal auf die Erdball-Infos zurück. Ja. So hieß nämlich eure internationale Kategorie. Und das ist
ja,
das,
du kannst ja wegstreichen, was sie ist.
Was uns heute noch so beeindruckt, weil es ja heutzutage schon schwierig ist, die Infos zu bekommen. Und ich lese jetzt ganz kurz mal die Länder kurz vor. Bei Afrika ging es um die WM-Qualifikation. Dann Belgien, Brasilien, China, Indonesien, USA, Indien. Es gibt auch immer mal, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kategorie, da habe ich jetzt 2, 3 Ausschnitte über Israel, über Island, über Dänemark. Also wirklich auch, was mich sehr positiv überrascht hat, war so ein bisschen, man lernt auch, selbst wenn man sich mit Frauenfußballgeschichte befasst, oft auch nur so ein bisschen die europäische Geschichte. Aber ihr habt von Anfang an alles mit drin gehabt. Also da war nicht nur,
wir gucken nur nach Deutschland. In Neuseeland die Frauen als Prämie Meerschweinchen kriegen, weil Meerschweinchen da eine Delikatesse ist. Die haben die Meerschweine nicht in den Käfig, sondern die haben das wie ein Hähnchen gegessen. Aber das stand hier auch in dem Heft drin. Das hat der Rainer Hennies.
Aber hat das gestimmt?
Ja, das stimmt. Kannst du mal nachgucken. Das ist ein Tier zum Essen.
Also ja genau, weil das hat mich schon so interessiert. Woher habt ihr diese Infos bekommen? Ihr habt dann auch Sonderreihen gemacht über Länder zu WMs tatsächlich, wo ihr dann wirklich ganze Länder vorgestellt habt. Hat das dann der Hennies, also
alles der, hat der Rainer Hennies
gemacht. Das war alles der Rainer Hennies.
Der hat mir auch erstmal erklärt, was ist denn diese ganzen Landesfälle, Concave und was weiß ich. Ja. Das habe ich ja alles nicht gewusst. Und der hat ja dann praktisch meinen Lernprozess international in Bewegung gesetzt.
Aber wie habt ihr das redigiert? Weil im Prinzip kontrollieren konntet ihr es ja nicht, ne?
Nee, das konnte man nicht kontrollieren. Mhm. Aber ich meine, er hat mir immer die Quellen dann gesagt, wo das
okay, das heißt, ihr habt schon auch Quellenarbeit gemacht. Hast du eine Veränderung gesehen in der Arbeit mit der DIDA? Das ist so ein Punkt, den ich gerne auch in der Staffel jetzt beleuchten würde mit. Haben sich durch die internationalen Turniere die medialen Aufmerksamkeiten verändert? Hat sich 89, gab es zum ersten Mal Zuschauerinnen, 89 wurde das erste Mal ein volles Spiel übertragen, das gab es ja so vorher auch noch nicht. Ja. Heißt, da gab es schon so einen ersten Aufschwung. Aber habt ihr danach was davon, also ihr habt mehr Spielerinnen gehabt, aber habt ihr medial was davon gemerkt? Nee,
da hat sich nichts verändert. Im Großen und Ganzen hat sich medial nichts verändert. Also ich meine, jetzt haben wir in Frankfurt wieder einen wirklich guten Menschen, der Hellmann, schöne Artikel schreibt. Hermann heißt Markus Hermann.
Markus Hermann.
Nicht Hellmann.
Jetzt könnte ich aber als Gegenpol sagen, zum Beispiel so eine Person wie Martina Knief hat angefangen Anfang der 90er im Frauenfußball. Ja. So, ne? Also es ist so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, habe ich schon einige gefunden, die gerade so Anfang der 90er zur Gründung der Bundesliga-Zeiten schon auch angefangen haben, so ein bisschen mehr zu berichten. Heißt, ich hätte halt schon den Umschwung gesehen. Jetzt in den Absatzzahlen von der DIDA, gab es dazu EMs oder WMs mal Veränderungen oder war das einfach immer ein Kampf?
War immer dasselbe. Okay. Also die Abonnenten haben das bekommen und es war jetzt nicht so, dass dann, wenn so eine Weltmeisterschaft war, der Euro, dass also jetzt die Abonnentenzahlen nach oben geschnellt werden, war nicht so. Natürlich, die es hatten, waren immer voll des Lobs, das muss ich dazu sagen, aber es waren zu wenige. Und eigentlich habe ich überhaupt nichts dran verdient, es war ein Abschreibungsobjekt für unser gemeinsames Einkommen.
Aber habt ihr zum Beispiel auch mal mitbekommen, dass das Interesse gestiegen ist an euch als Magazin? Also, dass ihr angefragt worden sind während einer Turnier oder sowas, weil ihr Expertinnen wart und dann plötzlich Medien mehr auf euch aufmerksam geworden seid?
Es waren Vereine, die uns angeschrieben haben, ob wir da was vermitteln können und so, das schon. Sagen wir mal, den Kontakt zu Vereinen, den hatten wir natürlich.
Aber dass es da so Unterschiede gab?
Nee, das war ja das. Also ich habe beim Frauenfußball als Trainerin, Managerin aufgehört, weil ich immer alleine war und irgendwann die Nase voll, also irgendwann war ich erschöpft und jeder hat gesagt, du kannst nicht aufhören, du kannst es nicht, du bist so drin. Ich konnte total aufhören, weil es irgendwann war es einfach für mich genug. Mhm. Und so war das mit dem Magazin auch. Es war einfach, ich war erschöpft, ich konnte kein Telefon mehr, konnte kein Gespräch mehr führen und sagen, ich gebe ein Magazin raus, ich hätte gerne Werbung und dann den bla bla bla, was sie da, damals war ja auch nicht so, dass sie alle gesagt haben, Frauenfußball ist ja toll. Ich musste total das Ganze auch ein bisschen aufplustern, um überhaupt, zum Beispiel hieß es ja, wir haben 1 Million Spielerinnen. Das war Quatsch. Es gab nie 1 Million Spieler. Es gab 1 Million Frauen im DFB. Das hat schon gestimmt. Aber da waren die angemeldeten Frauen im, weißt du, die jetzt beim Fußball, die waren da alle dabei. Und ich habe ohne Rot zu sagen, ja, das ist eine Riesensportart und was weiß ich. Und, ja.
Wann hast du genau das Magazin dann abgegeben an die Agentur?
Nee, ich habe das Magazin ganz aufgehört. Hm.
97, 98.
Wie die D-Mark in Euro.
Oh, das muss 2000 dann gewesen sein. Ja,
also dann ein Jahr davor. Also, dass ich das nicht mehr auch noch umstellen musste. Hm. So, und dann habe ich den, der das Heft gemacht hat, der auch das Hessen-Fußball-Buch gemacht hat, sie hat mich dann angerufen und gesagt, ah, Frau Koch, sag mal, wollen wir das nicht zusammen machen? Wir gründen eine GmbH, jeder zahlt was ein und wir machen das zusammen. Und da habe ich gesagt, naja gut, probiere es nochmal. Aber es ist halt nicht besser, wo wir überall rumgegeistert sind und wir standen mit 5000 Hefte in Berlin und haben 4000 wieder mit heimgenommen. Ja, das war auf Dauer, war das dann so, dass ich gedacht habe, bin ich denn bekloppt, bin ich hier der Jesus Christus, dass ich da den Frauenfußball auf meine Kosten hochbringe. Es war ja nicht so, dass ich jetzt Lobeshymnen von überall gekriegt habe.
Nee, das hast du nicht aber bekommen. War das dann dein Kapitel im Frauenfußball?
Ja.
Und danach?
Danach war also Endschluss. Wenn heute Fußball ist im Fernsehen, ist mein Mann, der das anmacht. Ich gucke dann mit. Das ist jetzt so, nicht so, dass ich sage, oh, ich gucke nicht. Ich gucke dann auch. Mhm. Aber ich gehe nicht mehr zu Bundesliga-Spielen. Es interessiert mich schon am Rande, interessiert es mich noch. Es ist nicht so, dass mir das alles so am irgendwo vorbeigeht. Mhm. Gut, die Entwicklung ist jetzt, was Finanzielle betrifft, total positiv. Mhm. Also, dass manche Spieler wirklich davon leben können. Natürlich nicht ewige Zeiten wie Männer. Das ist auch, dafür ist es zu klein. Ich meine, man kann auch nicht, wie der, unser Kanzler sagt, ja, die Frauen müssen mehr Geld verdienen, die müssen auch mehr reinspielen. Man kann ja nicht von Geld ausgeben, was man nicht hat. Wir haben also von der Fansache nicht jetzt Millionen Einnahmen. Wir haben keine Millionen Einnahmen für irgendwas. Nur den Spielbetrieb. Und das langt dicke nicht, um den Spielerinnen ein angemessenes, jeder Spielerin, die in der Bundesliga spielt, sagen wir mal 3000 Euro zu geben. Das ist gar nicht das Fundament da. Vielleicht ist es irgendwann mal, ich hoffe, weil jetzt alles sich weiterentwickelt. Wie wir das erste Mal Deutscher Meister geworden sind, hat uns die Petra Roth eingeladen, so eine Ehrung und die Silvia Schenk.
Das war wieder 87, ne?
Ja, 87. Und da waren wir im Römer und da haben wir gesagt, ach, wir würden gerne auf dem Balkon und unserem Publikum zujubeln. Ja. War ja kein Publikum da. Aber es ist losgerannt, da haben die Schlüssel geholt, wir saßen auf dem Balkon. Und dann haben da unten 10 Japaner und haben fotografiert, ich wusste gar nicht, was los ist. Aber wir waren auf dem Balkon. Das war so alles. Und ich meine, die Petra Roth und Silvia Schenk haben ja uns auch total immer unterstützt. Das muss ich sagen. Da kann ich gar nichts sagen. Oder der Professor Rhein, der damals noch da war, der Vater von dem jetzigen Rhein, die haben schon alle uns sehr unterstützt, auch was den Rasenplatz anging. Und ich meine, das war ja auch immer so, diese DFB-Pokalspiele waren ja immer vor den Männern. Mhm. Das war natürlich trotzdem ein Riesenerlebnis. Und das Schöne war, wir haben da, sagen wir mal, 25 Ehrenkarten gekriegt. Und da waren die Männer, die im FSV Präsident, Vizepräsident, Schatzmeister, die das ganze Jahr nichts für uns gemacht haben, die haben natürlich die Hand aufgehalten. Und haben die Karten eingefordert. Haben gesagt, ihr habt euch gar nicht verdient.
Kurz für den Kontext für die Nicht-Frankfurterinnen, die zuhören. Petra Roth war unsere Bürgermeisterin damals in Frankfurt. Und ich würde sagen, in Frankfurt Petra, kennt sie jeder.
Ja, ich denke, die Petra Roth war aber auch so eine schillernde Figur. Die ist auch über den Rand von Frankfurt raus bekannt gewesen.
Ich merke langsam, dass ich auch älter werde.
Die jüngere Generation. War ja Präsidentin von Städterat oder wie das heißt. Und,
ja. Um so ein bisschen den Abschluss zu finden, nochmal so einen Gesamtrückblick mit, wenn du dir so deine Zeit beim FSV Frankfurt anguckst und auch später die Arbeit mit der DIDA, vielleicht nochmal zusammenfassend, welche Rolle war international die Vernetzung und die Spiele? Welche hat die für dich gespielt? Oder?
Ja, die Vernetzung hat schon eine große Rolle gespielt, weil ohne Vernetzung bist du ja allein und kannst eigentlich gar nichts erreichen. Also das ist schon wichtig. Und ich meine, auch das Magazin konnte ja nur entstehen, weil eine gewisse Vernetzung auch da war mit den Vereinen, mit dem DFB, auch selbst mit dem Hessischen Fußballverband. Das ist ganz klar. Mhm. Aber es ist immer von einzelnen Leuten abhängig gewesen. Es ist nicht so, dass jetzt allgemein eine positive Einstellung da war, sondern es waren immer nur Einzelne, die gedacht haben, ja, wir machen was und wir helfen oder so. Das war... Ist nicht so, dass jetzt alle Welt sich bemüßigt gefühlt hat, für den Frauenfußball in die Bresche zu springen. Bis zum Schluss nicht.
Aber es gab die Person und ihr habt es gemacht. Ja. Und vielen lieben Dank dafür. Ja.
Hat mich gefreut zu erzählen.
Ja, und das Danke war jetzt gerade auch an dein Engagement. Ja. Das ist, weil wir hätten weniger Frankfurt-Geschichte oder vielleicht auch eine andere Frankfurter FSV-Frankfurt-Geschichte, wenn du nicht gewesen wärst. Deswegen dann danke für das spannende Gespräch. Vielen Dank für die ganzen Infos. Wir gucken jetzt gleich nochmal nach ein paar Unterlagen, die du vielleicht hast, damit wir die in die Shownotes packen können und Leute, die zugehört haben, das auch nochmal nachgucken können, wenn sie wollen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.